Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Als übermütiger Jugendlicher war ich mal mit einer Jugendgruppe in Straßburg unterwegs. Auf der Fußgängerzone, da gingen zwei Gendarmen. Und diese protzige Art, wie die da lang stolziert sind, in ihren Hochglanzuniformen, die Hände auf den Holstern, sowas kannte ich überhaupt nicht aus Deutschland. Hier in Deutschland waren Polizisten eher höflich und zurückhaltend in ihren grün-braunen Uniformen. Wir sind dann hinter den Gendarmen hergegangen und ich habe sie so ein bisschen nachgeäfft, den Gang imitiert. Meine Jungs haben gelacht und so. Was ich nicht mitbekommen habe, hinter uns war noch ein Polizist. Und der hielt mich dann fest, verlangte nach meinem Ausweis. Ich wurde an der Hauswand gestellt, abgetastet, es kamen noch zwei Gendarmen dazu. Und ich stand dann da, umringt von Polizisten. Mir wurde verboten, mit meinen Freunden zu quatschen, mich anzulehnen. Ich fragte, was los sei, habe keine Antwort bekommen. Ich durfte nicht rauchen und nichts. Das Ganze dauerte nur, sagen wir, eine Viertelstunde. Und dann sind die einfach weitergegangen. Haben mir den Perso gegeben, einfach weitergegangen und mich stehen lassen. Das war wohl eine Lektion für den frechen deutschen Jungen. In dieser Viertelstunde, da ist mir der Arsch auf Grundeis gegangen. Und zwar so richtig. Mal kurz hatte ich eine Idee davon, was passiert, wenn man in die Räder von Polizei und Justiz gerät. Ich hab doch nichts angestellt. So heißt die 100 heute. Wolfgang Schiller ist hier 100-Redakteur. Wir haben vier Geschichten darüber, was passiert, wenn auf einmal irgendwie die Polizei ins Leben tritt.
Genau, und du hast eigentlich was angestellt, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, ich habe ihn nur veräppelt.
Gut, also wir haben unseren Reporter Nail Al-Saidi, der vorher nie wirklich auf einer Großdemonstration war, auf den G7-Gipfel, oder zum G7-Gipfel, muss man ja sagen, ist er nicht hingekommen, nach Garmisch-Partenkirchen geschickt.
Wir hören außerdem von einem 19-Jährigen, der mit seiner Liebsten quatschen wollte, aber plötzlich dann vom Geheimdienst verhört wird.
Wir berichten von einem Mann, der einen Großeinsatz ausgelöst hat, weil er an Ballons durch den Himmel geschwebt ist.
Und von einem Missverständnis, das in Terrorverdacht mündete. Die wandelnde Unschuld am Mikrofon, Paulus Müller. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Die Proteste gegen die G8- und G7-Gipfel haben eine lange Geschichte. Immer dann, wenn die Staats- und Regierungschefs der mächtigen Länder zusammengekommen sind, haben dann auch die Globalisierungskritiker ihre Sympathisanten zusammengetrommelt und haben demonstriert. Zu Zehntausenden, etwa 2007 in Rostock und in Heiligendamm, bis zu 80.000 Demonstranten wurden da gezählt. Dieses Jahr war ja wieder Gipfel in Deutschland, G7 in Garmisch-Partenkirchen. Auch da gab es Protestkundgebungen, es waren aber nur 3.500 bis 7.000 Menschen da. Warum? Tja, vielleicht, weil die Demonstration der Staatsmacht umso größer war. 20.000 Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz, um Merkel, Obama und Co. zu schützen. Es hat funktioniert, es gab kaum Zwischenfälle, aber es wurde auch kritisiert. Demonstranten hatten kaum die Möglichkeit, ihre Meinung kundzutun, weil sie gar nicht hinkamen zum Protestieren. Sicherheit versus Versammlungsfreiheit. Nail Al-Saidi hat die Gipfelproteste dieses Jahr besucht und ist der Frage nachgegangen, wie es um die Meinungsfreiheit während des Gipfels stand.
Demonstrationen mag ich nicht. Irgendwie sind die mir unheimlich, wenn da Menschen mit Fahnen marschieren und laut Sprüche grölen. Und wenn dann noch viele Polizisten mitlaufen, dann setzt bei mir normalerweise der Fluchtinstinkt ein.
Jetzt nochmal die Aufforderung an die Polizei. Halten Sie sich zurück, verdammt nochmal. Lasst euch von der Polizei nicht provozieren.
Ein großes Polizeiaufgebot bedeutet doch, dass irgendeine Gefahr droht. Es wird doch einen Grund haben, warum so viele Beamte dabei sein müssen, oder? Und wer weiß schon, was auf einer Demo alles passieren kann.
Hier ist anscheinend eine kleine Auseinandersetzung gegeben. Die Polizei ist sehr vehement in die Demonstration rein und hat wieder mindestens 10 Feuerlöscher Pfeffer in die Menge gespritzt.
Trotzdem bin ich zum ersten Mal in meinem Leben auf einer Großdemonstration und nicht auf irgendeiner. Ich stehe mitten im Protest beim G7-Gipfel, umringt von ein paar tausend Polizisten. Warum bin ich nur hier? Weil es Menschen gibt, die Demonstrationen noch viel weniger mögen und sie am liebsten verhindern möchten. So wie die Politiker in Garmisch-Partenkirchen, kurz vor dem G7-Gipfel Anfang Juni. Wochenlang werden dort Ängste geschürt, dass gewalttätige Demonstranten die Straßen platt machen werden. Das Zeltlager der Aktivisten soll verhindert werden. Man erinnert an die Krawalle vom Gipfel in Heiligendamm 2007. Und dann sind da noch die Bilder, wie Demonstranten dieses Jahr in Frankfurt bei der EZB-Eröffnung Autos anzündeten. Demonstrationen und Gewalt scheinen nah beieinander zu liegen. Klar, dass ich mich davon fernhalten möchte. Und gleichzeitig empört es mich, was für ein schlechtes Image Demonstrationen haben. Demos sind doch ein echtes Herzstück der Demokratie. Hier kann jeder seine Stimme zeigen, und zwar nicht nur alle 4 Jahre, wie bei den Wahlen. Beim G7-Gipfel steht die Meinungsfreiheit vor einer harten Probe. Kommen die Demonstranten in Garmisch-Partenkirchen zu ihrem Recht, zu protestieren? Davon will ich mir selber ein Bild machen. Übers Netz knüpfe ich im Vorfeld Kontakt zu Bernhard, einem Aktivisten aus Norddeutschland. Er will mit einer Samba-Gruppe bei den Protesten mitmachen. Und noch mehr. Kurz vor dem Gipfel, als endlich feststeht, dass die Demonstranten ihr Camp errichten dürfen, packe auch ich meinen Rucksack für die erste Großdemonstration meines Lebens. Klamotten, Fotokamera, Aufnahmegerät. Und Sachen, die ich bislang noch nie zum Arbeiten gebraucht habe. Dann ziemlich viele Plastiktüten. Könnte nass werden. Und klar, diese ganzen Plastiktüten, die bräuchte ich auch, wenn ein Wasserwerfer kommt. Und dann habe ich noch eine Taucherbrille. Nicht gegen den Regen, falls es Tränengas geben sollte. Habe ich noch nie miterlebt. Es ist Freitagnachmittag, als ich in Garmisch-Partenkirchen ankomme. Schon auf den Bahnsteigen wimmelt es von Polizisten. Es wundert mich, dass mich keiner kontrolliert, obwohl ich doch so einen großen Rucksack mit mir rumschleppe. Die ersten Nicht-Polizisten, die mir am Bahnhof über den Weg laufen, sind ein paar italienische Fotografen. Auch sie tragen eine Art Uniform. Hosen und Hemden aus Camouflage-Stoff. Einer von ihnen sitzt am Laptop und lädt die neuesten Bilder hoch. Demonstranten, die im Polizeigriff abgeführt werden. Das fängt ja gut an. Aus der Ferne weht eine Melodie herüber. Jemand spielt auf einer Melodika den Imperial March aus Star Wars. Das musikalische Thema für die dunkle Seite der Macht. Clumsy heißt der Mann mit der Melodika. Ein Umweltaktivist und Baumbesetzer aus dem Hambacher Forst.
Ich bin quasi Berufsdemonstrant.
Clumsy zeigt mir den Weg zum Protestcamp. Ein Zeltlager, das idyllisch am Stadtrand liegt. Direkt nebendran plätschert ein Bergfluss. Das Schlosshotel Elmau, wo in 2 Tagen der Gipfel steigt, liegt verdeckt irgendwo in der Ferne.
Ja, also auf jeden Fall hinter den Bergen dort.
Aber da kommt man nicht ran, oder?
Nee, also da ist eine fette Sicherheitszone drumherum mit riesen Zaun, der keine Ahnung wie viel Millionen gekostet hat. Und ja, ich schätze mal ganz viel Polizei. Hier kreisen auch die ganze Zeit Hubschrauber.
Clumsy, der Umweltaktivist, holt sich aus der Küche des Protestcamps sein Abendessen. Und ich treffe Bernhard, meinen Kontakt aus dem Netz, der mit der Samba-Gruppe. Wir stehen am Rande des Camps. Bernhard, ein Mit-40er, ist froh, dass vor wenigen Tagen das Protestcamp noch erlaubt wurde, per Gerichtsbeschluss. Welchen Widerstand die Demonstranten hier zu spüren bekommen haben, das macht ihn echt wütend.
Also, dass der Ort selber sich hinstellt und sagt, Leute sollen hier nicht campen, also letztendlich sollen hier nicht mehrere Tage hintereinander protestieren können und sollen nicht hierher fahren können, um zu protestieren. Das finde ich einfach ein Unding. Und das ist ein Grundrecht. Und dieses Grundrecht, das ist natürlich für jede Regierung unangenehm. Und allein deswegen finde ich das wichtig, das immer wieder sich zu nehmen und zu sagen, nein, wir gehen dann dahin.
Bernhard hat schon ein paar Gipfelproteste erlebt. 2007 in Heiligendamm und 2 Jahre vorher in Glen Eagles in Schottland. Wie sich Politiker von der Polizei abschotten lassen, das kennt er schon. Er lässt sich davon aber nicht abschrecken. Bernhard wird auf jeden Fall demonstrieren. Am liebsten vor den Augen der Regierungschefs. Dazu müsste er irgendwie in die Nähe von Schloss Elmau kommen. Aber Demos sind dort verboten und auch der Weg dorthin.
Ich selber bin bereit, sozusagen den legal gesteckten Rahmen auch durchaus zu verlassen. Hier entsprechend irgendwelche Straßen zum Beispiel zu blockieren oder eben auch zu versuchen, direkt am Zaun von Elmau zu demonstrieren. Ich persönlich fand es auch schön, dass in Glen Eagles damals der Zaun umgeschmissen worden ist. Da reingehen würde ich zum Beispiel nicht, weil das dann wieder auf die militärische Konfrontation hinausläuft, die ich persönlich da sinnfrei halte. Da drin sitzen Scharfschützen. Was soll ich dagegen ausrichten? Was soll ich damit machen?
Den Tag heute hat er damit verbracht, sich die Gegend anzuschauen, erzählt er mir. Hat er vielleicht einen unbekannten Weg gefunden, der ihn möglichst nah zum Zaun bringt?
Also es geht natürlich schon darum, sich so ein bisschen zu überlegen, irgendwie, was ist hier sinnvoll und was ist hier nicht sinnvoll. Auch ein bisschen zu gucken, wie sind denn so die Leute hier, sich anzugucken, wie ist so die Landschaft, wo geht eigentlich was lang.
Mehr will mir Bernhard nicht verraten. Noch nicht. Dann muss er weiter zur Bandprobe. Morgen will seine Samba-Gruppe auf der Großdemonstration in Garmisch spielen. Mit den Trommeln wollen sie für Good Vibrations sorgen. Und davon hat man sie auch echt nötig. Denn in der Stadt steigen Anspannung und Angst. In der Fußgängerzone sind manche Läden mit Bretterverschlägen verrammelt. Sogar ein Matratzengeschäft hat dicht gemacht. Beim Spargelessen unterhalte ich mich mit einem Ehepaar aus dem Ort. Der Mann ist ganz schön aufgeregt und erzählt mir eine abenteuerliche Geschichte, die er gerade gehört hat.
Dass ein DHL-Auto eben nicht zur DHL gehört, sondern zu anderen Menschen, die Waren nach Garmisch-Partenkirchen reingefahren haben. Unter anderem Brandbeschleuniger.
Jemand soll einen Pakettransporter gefälscht haben und so Bomben nach Garmisch-Partenkirchen geschmuggelt haben, meint der Mann voller Überzeugung. Das habe ihm ein Polizist vorhin erzählt. An der Geschichte ist jedoch nichts dran. Aber für manche, die wochenlang hier in der Lokalzeitung von 3000 gewaltbereiten Demonstranten lesen, passt so ein Gerücht wunderbar ins Bild. Am nächsten Morgen hat sich die Straße von meinem Gästehaus in einen Polizeiparkplatz verwandelt. Kilometerweit reiht sich ein grün-weißer Mannschaftswagen an den nächsten. Die Polizisten kommen von überall aus Deutschland. Einer der Beamten ist Christian Kössner, ein Bereitschaftspolizist aus Duisburg.
Wir sind die, die mit der Körperschutzausstattung, mit den Helmen und mit den Schlagstöcken rumlaufen.
Ich treffe den 28-jährigen Oberkommissar einige Wochen nach dem Gipfel auf seiner Wache in Duisburg. Fußballspiele und Volksfeste gehören zu seinem täglich Brot, wie er sagt. Und natürlich auch Demos.
Wir waren Samstag bei der Großdemonstration in Garmisch-Partenkirchen eingesetzt. Wir haben genau die Begleitung gemacht. Also wir sind rechts und links neben der Demonstration gelaufen.
Christian Kössner und ich waren beide in derselben Ecke bei der Demo. Ich will von ihm wissen, wie er den heißen Demotag erlebt hat, hinter dem Helm und seiner schweren Ausrüstung.
Insgesamt wiegt die, glaube ich, so um die 12 Kilo. Also jetzt quasi die ganze Körperausstattung plus den Helm, den man noch am Mann führen muss. Dann trägt man dazu immer eine Jacke. Ja, das ist natürlich bei 30 Grad schon, kann man sich vorstellen. Wenn man sonst in kurzer Hose und T-Shirt rumläuft, ist das natürlich was anderes. Das ist so auch das mit das körperlich Anstrengendste, was man eigentlich so machen kann.
Knapp 4000 Demonstranten versammeln sich am Mittag in der Innenstadt von Garmisch-Partenkirchen. Irgendwo zwischen den roten Fahnen und Bannern muss auch Bernhard mit seiner Samba-Band sein. Aber ich sehe ihn nicht. Es ist zu voll. Garmisch ist einfach nicht gemacht für eine Großdemo. Besonders, weil so viele Polizisten unterwegs sind und jede Menge Journalisten aus der ganzen Welt.
To try and protect the castle where those world leaders are going to be meeting, and that at a cost of $150 million.
Eigentlich sollte die Demo um 2 Uhr losgehen. Jetzt sind wir schon eine halbe Stunde drüber. Die Polizei verlangt noch, dass die Demonstranten an den Seiten ihre Banner wegnehmen.
Es ist sehr beliebt bei einer Demonstration von links gerade, dass sie sich hinter Fahnen verstecken, damit wir quasi nicht sehen, was dahinter passiert.
Auch bei den Demonstranten macht man sich bereit. Einige schreiben mit Filzstiften lange Nummern auf Beine und Arme, was ich zuerst gar nicht verstehe.
Also nochmal für alle, schreibt euch die Ermittlungsausschussnummer auf den Arm, wenn es Probleme gibt mit der Polizei.
Wer festgenommen werden sollte und die Nummer dann wählt, der erreicht in München Anwälte, die ihm weiterhelfen und ihn aus der Gefangenen-Sammelstelle holen können. Das ist so eine Art mobiler Knast, den man hier für den Gipfel eingerichtet hat. Mit Platz für 200 Gefangene. Mit einer Dreiviertelstunde Verzögerung startet endlich der Demozug. Die Demonstranten laufen auf der Straße. Links und rechts davon gepanzerte Polizisten auf dem Bürgersteig in Zweierreihen. Irgendwo dazwischen laufe ich am Demokopf mit und mache Fotos. Als ich mal einen Fuß auf den Bürgersteig setze, mault mich ein Polizist an. Ich hätte da nichts zu suchen. Auf halber Strecke macht der Demozug an einer Verkehrsinsel Halt. Zeit für eine Zwischenkundgebung. Auf dem Lautsprecherwagen, ein umgebauter LKW, führen Aktivisten ein Theaterstück auf. Sie tragen Masken von Merkel, Obama und Co. und machen sich über die Politiker lustig.
Ich habe Angst, dass die Proteste friedlich verlaufen und hoffnungsvoll sind. Und wie sollen wir denn dann diesen massiven Polizeieinsatz rechtfertigen?
Langsam wird es mir hier zu eng. In der Mitte tummeln sich Demonstranten. Wir sind umzingelt von der Polizei. Links und rechts stehen Wohnhäuser, davor meterhohe Hecken. Gerade als ich einen Weg suche, um mal rauszukommen, bricht ein paar Meter weiter ein Tumult aus. Kaum ist der erste Aufschrei verklungen, steigt eine weiße Wolke auf. Hinter mir ruft ein Polizist zu seinen Kollegen: Gas, Gas! Und mir läuft's kalt den Rücken runter. Die Polizisten schnallen die Helme fest und ziehen sich Handschuhe über. Mir wird flau. Ich will erstmal weg von dieser Wolke. Aber ich komme nicht weit, weil jetzt die Fotografen mit Gasmasken nach vorne stürmen. Ich bleibe stecken zwischen Polizei und Demoblock. Und meine pupsige Taucherbrille lasse ich in der Tasche.
Wir sind friedlich, was seid ihr? Wir sind friedlich, was seid ihr?
Es ist genau das passiert, was ich an Demos nicht mag. Und noch schlimmer. Ich stehe genau auf der Frontlinie. Im Rücken die Polizei in ihrer Rüstung und vor mir eine wütende Menge Demonstranten. Ein junger Mann hat eine schwarze Sturmmaske auf. Ich sehe nur seine Augen. Sie glühen vor Zorn. Er schreit die Polizisten an. Oberkommissar Christian Kössner steht etwas weiter weg, bekommt aber auch mit, dass was passiert ist.
Die Situation veränderte sich dahin, dass natürlich noch mehr Provokationen kamen, immer mehr Rufe gegenüber uns, Fahnen wurden quasi zusammengezogen, dass wir da nicht mehr dahinter gucken konnten. Dann natürlich sind Fahnenstangen mitgeführt, wo wir natürlich aufpassen müssen, werden wir damit geschlagen, was passiert jetzt da? Und ja, die Situation wurde schon sehr, sehr aggressiv.
Wir können auch nicht einfach zurückgehen. Die Polizei untersagt das auch. Also es ist quasi im Moment so eine Art Kessel.
Immer wieder spritzen Polizisten Pfefferspray auf die Demonstranten. Ein junges Mädchen läuft auf Flipflops aus der weißen Wolke und schreit, dass sie nichts mehr sehen kann.
Hey Sani! Sani! Hey, mach mal da Platz!
Langsam weht das Gas zu mir rüber. Es brennt im Rachen. Auch im Nacken spüre ich Aggressivität. Ein Polizist redet durchs heruntergelassene Visier mit seiner Kollegin. Der mit der Sturmmaske ist mein Nächster, sagt er. Und was wohl als Nächstes kommt? Steigt gleich eine Polizeikette über mich rüber, um den Demoblock zu stürmen? Ein paar Wochen später, beim Gespräch mit Christian Kössner, sitzen auch sein Gruppenführer und der Pressesprecher der Duisburger Polizei dabei. Sie wachen über meine Fragen. Ich will über die Dynamik auf der Demo reden. Wütende Demonstranten auf der einen Seite und Polizisten in voller Montur auf der anderen. Das wirkte bedrückend, irgendwie abschreckend. Ich kann mir vorstellen, dass zart beseitete Bürger bei so einem Anblick lieber auf Abstand gehen, wenn Demos einen gesundheitsgefährdenden Rauch versprühen. So hatte ich es bis dahin ja auch gemacht. Ich erzähle den Polizisten von meinen Empfindungen, dass ich Angst hatte. Weniger vor den Demonstranten, sondern mehr vor den Reaktionen der Polizei. Damit treffe ich anscheinend einen wunden Punkt. Der Pressesprecher Ramon van der Maat unterbricht das Gespräch. Über Polizeitaktik soll ich keine Fragen stellen, sagt er. Zumindest nicht hier am Tisch.
Wir können nicht sagen, warum in Bayern bei dem Einsatz so viel Polizei in der und der Ausstattung war. Das müssen die bayerischen Kollegen beantworten, die da den Einsatz gemacht haben. Der Kollege kann nur seine Eindrücke schildern. Na, und wenn Sie Ihren Eindruck schildern, Sie haben Angst vor der Polizei, dann fällt mir eigentlich nichts mehr dazu ein, als dass wir dann hier verkehrt sind.
Was ist denn daran verkehrt an dieser Wahrnehmung oder Empfindung?
Das ist so der Punkt, wenn ich das mal so sagen darf, wir sind, das können Sie ruhig ausmachen, so lange, weil das ist nicht das Thema. Na, ich erkläre Ihnen jetzt, wie Polizei funktioniert, das hat mit dem Einsatz und mit dem Thema nichts zu tun. Und wenn Sie das nicht wollen und das Gewehr nicht ausmachen, können wir die Sache hier gleich beenden.
Wie Polizei funktioniert, das weiß ich jetzt. Eigentlich so, wie ich es auf der Demo erlebt habe. Es gibt eine Ansage und nichts zu diskutieren. Ich schalte mein Aufnahmegerät erst einmal ab und höre mir an, wie hart der Polizeialltag in Duisburg ist. Soziale Brennpunkte, Krawalle im Stadion, Rockerbanden. Und immer die Angst, nicht heile aus dem Einsatz zurückzukommen. Ich verstehe die Sorgen der Polizei. Aber als der Pressesprecher über Demonstrationen redet, wird es mir zu schwarz-weiß. Plötzlich ist nur noch die Rede von Chaoten und Schwachmaten mit Sonnenbrille und schwarzen Kapuzenpullis, die es auf die Polizei abgesehen haben. Ich frage mich, ob er überhaupt einen Unterschied macht zwischen einem Hooligan beim Fußball und einem Demonstranten auf der Straße. Als der Pressesprecher seinen Dialog beendet, bekomme ich noch einmal die Chance weiterzufragen, wie Polizist Kössner über die Wirkung seiner Uniform denkt. Kann er nachvollziehen, dass man sie für kämpferisch hält? Er blickt mich verwundert an. Martialisch? Auf keinen Fall, sondern notwendig für seine Arbeit.
Im Endeffekt ist das Schutz für uns richtig, weil das unser Job ist und weil wir in Situationen eingreifen müssen, die, wo, ja, ich sag jetzt mal, einer, der nicht geschützt ist, nicht unbedingt reinrennen würde. Und deswegen laufen wir so rum. Und wer das martialisch findet oder gewalttätig findet, also das höre ich immer nur von der Gegenseite, also von uns, die uns auch wirklich provozieren wollen. Ich weiß nicht, wie die Gegenseite sich das vorstellt, wie die Polizei in Deutschland auftreten soll. Ich weiß nicht, mit Blümchen im Haar vielleicht?
Blumen im Haar helfen wohl weniger. Aber die Neonwesten vom Antikonfliktteam der Polizei wohl schon mehr. Jedoch laufen nur verstreut ein paar wenige Polizisten in dieser luftigen Uniform auf der Demo rum. Stattdessen erlebe ich vor allem zugeknöpfte Polizisten, behelmt und schienbeingeschützt in dunklen Overalls. Mit dem Schlagstock in der Hand wirken sie nicht gerade deeskalierend. Dennoch passiert nichts Schlimmeres. Dafür sorgen hauptsächlich andere Menschen, die auch Neonwesten tragen. Legal Team steht hinten drauf. Es ist ein ehrenamtlicher Zusammenschluss von 53 Anwälten, die auf der Demo ihre eigene Patrouille laufen. Sie schauen den Polizisten auf die Finger und als Pfefferspray versprüht wird, versuchen sie, die Situation zu entspannen. Adelheid Rupp ist eine der Anwälte, die hier zwischen den Seiten vermittelt.
Ich habe mich gerade noch mal versucht, ein bisschen zu erkundigen. Sowohl der Einsatzleiter als auch andere Polizisten haben mir gesagt, es sei niemand verhaftet worden. Aber es gab wohl zumindest gesichert eine Verletzte, die aber dem Roten Kreuz übergeben wurde.
In Garmisch-Partenkirchen erlebe ich, wie die Demonstranten alle in einen Topf geworfen werden, der eigentlich ein Dampfkessel ist. Der komplette Demomarsch ist von einer doppelten Polizeikette eingeschlossen und egal ob mit Sonnenbrille oder ohne, auch friedliche Protestler stehen plötzlich im ätzenden Nebel des Pfeffersprays. Die Einschüchterungen der Polizei treffen im Grunde genommen alle. Der Anwältin Adelheid Rupp ist zu Ohren gekommen, dass sogar Journalisten den Schlagstock abbekommen haben.
Und da wurde wohl so argumentiert, die Pressefreiheit endet dort, wo sie den polizeilichen Einsatz stört.
Das haben Sie jetzt nicht gesehen?
Nicht persönlich gesehen, ich habe es nur gehört.
Also, wir ziehen uns jetzt langsam zurück, der Lautsprecher war drehen und dann gehen wir langsam und geschlossen zum Auftakt der Demonstration zurück.
Der Demozug dreht um, es geht zurück in die Innenstadt. Zurück bleiben auf dem Asphalt ein paar Blutflecken und jede Menge zertrampelte Sonnenbrillen. Es bleibt keine Zeit nachzufragen, denn schon wieder gibt es Krach, dieses Mal am anderen Ende der Demo. Die Gemüter sind immer noch erhitzt. Und jetzt zum Abend zieht sich auch noch der Himmel zu. Das idyllische Alpenpanorama verschwindet und ein heftiger Platzregen zersprengt die Demo. Das Protestcamp steht unter Wasser und wird zwischenzeitlich geschlossen. Massenweise flüchten jetzt die Demonstranten. Ein paar finden Unterschlupf in Turnhallen. Andere werden von besorgten Einheimischen aufgenommen. Und ganz viele reisen sofort ab. Der Gipfelprotest steht schon wieder auf der Kippe. Und das, bevor der eigentliche Gipfel am morgigen Sonntag überhaupt angefangen hat. Am späten Abend laufe ich über den matschigen Zeltplatz und suche Bernhard, den Trommler von der Samba-Band. Sein Handy ist aus. Ist er abgereist? Oder schon unterwegs in den Bergen zum Tagungsschloss im Schutze der Nacht? Ich finde Bernhard an diesem Abend nicht mehr. Am nächsten Morgen machen die übrig gebliebenen Demonstranten mit einem Sternmarsch weiter. Es geht rauf auf die Berge zum Zaun. Ich laufe mit. Auch ein paar Polizisten begleiten die Märsche entlang der Wälder und Wiesen. Es bleibt friedlich, aber am Zaun ist Schluss. Von Schloss Elmau, dem G7-Tagungsort, bekommen wir nichts zu sehen. Und von Bernhard und seiner Samba-Band fehlt jede Spur. Erst am späten Abend sehe ich Bernhard im Protestcamp wieder. Müde und hungrig, aber sichtlich glücklich. Er hat einiges zu erzählen. Schon im Morgengrauen sind seine 8 Samba-Leute in die Berge aufgebrochen. In pinkfarbenen Kleidern und mit Trommeln im Rucksack, quer durchs Gelände.
Über Stunden weg, bergauf, bergunter, durch irgendwelche Schluchten, dann wieder irgendwelche Pfade hochgelaufen, um dann tatsächlich am Ende am Zaun zu stehen.
Sie schaffen es, unbemerkt bis zum Zaun vorzudringen. Da treffen sie die ersten Polizisten.
Also die standen da direkt hinter dem Zaun, haben gesehen, oh, da kommen jetzt welche, haben sich dann da so richtig so in der Montur aufgebaut, halt wir als Samba-Gruppe halt dann auf der anderen Seite vorgestellt halt. Das war so ein bisschen lustig, ne?
Am Zaun Samba zu spielen, das war der Wunsch von Bernhard, aber nur der halbe. Eigentlich wollte er es ja bis zum Gipfelschloss schaffen. Also geht die Samba-Gruppe weiter, immer am Zaun entlang, begleitet von der Polizei. Fast zeitgleich mit den Regierungschefs treffen sie dann tatsächlich am Schloss ein.
Also wir haben so richtig da gestanden und haben das Schloss gesehen und also diesen Neubau, den die da gebaut haben, für diesen Gipfel da und so. Das war alles so richtig in Sicht und also ich weiß nicht, wie gut das vom noch da drüben zu hören war, dass wir da gespielt haben, aber es war auf jeden Fall so an den näher gelegenen Gebäuden sind dann Leute rausgekommen und haben mal geguckt, was machen die denn da? Also waren wir richtig drin zu hören und auch zu sehen. Wir hatten uns transparent gemacht und dann haben wir sozusagen unsere kleine Privatdemo am Zaun gemacht.
Die Samba-Gruppe hat ihr Recht zu demonstrieren durchgesetzt. Trotz Polizeiaufgebot. Ich finde es schade, nicht dabei gewesen zu sein. Immerhin, ein Zeitungsreporter hat sie begleitet und ein paar Bilder gemacht. Gut so, denke ich. Ansonsten wäre ihr Protest im Niemandsland verpufft.
Wenn wir nicht hier wären, würde darüber nicht berichtet werden. Allein das schon ist ein Erfolg.
Am nächsten Morgen fährt Bernhard nach Hause. Auch für mich endet die Reise zu den G7-Protesten. Das war also mein erstes Mal auf einer hitzigen politischen Großdemo. Wie es auf einer Demo zugeht, das mag ich immer noch nicht. Ich weiß jetzt, wie schnell die Stimmung kippen und ein Straßenkampf ausbrechen kann. Aber mir ist die Situation nicht mehr unheimlich. Und der Kampf überhaupt demonstrieren zu dürfen. In Garmisch-Partenkirchen war das ein echtes Ringen um demokratische Werte. Sicherheitsdenken der Polizei gegen Freiheitswunsch der Demonstranten. Diese Auseinandersetzung wird weitergehen. Und ich werde dabei sein.
Da könnte ja jeder demonstrieren. Nal al-Saidi hat es getan für D-Radio Wissen 100. So, begeben wir uns jetzt mal gedanklich ins Jahr 1978. Der Soundtrack von Saturday Night Fever hat gerade die Charts erobert und die Disco-Welle schwappt über Deutschland. Boney M. und so. Harte Zeit. Es ist aber auch die Zeit des Kalten Krieges. Ja? Die NATO auf der einen, der Ostblock auf der anderen Seite. Eine Zeit, in der Geheimdienste immer fieberhaft auf der Suche nach feindlichen Spionen waren. Außerdem waren da noch die Linksterroristen von der RAF, die im Jahr davor gerade eine Serie von Anschlägen verübt haben. Wer damals einmal in die Fänge der Schlapphüte geraten ist, sich verdächtig gemacht hat, der hatte nicht viel zu lachen. Der Radiowissenhörer Rainer Maria Kreten ist genau das passiert. Er war damals 19. Frisch verliebt, hatte das Abi in der Tasche, schon die Zusage, eine Försterausbildung machen zu dürfen. Um die Geschichte zu verstehen, muss man wissen, Rainer war schon immer so ein richtiger Technik-Nerd. Kein Wunder, weil der Vater nämlich in der Telefonfirma gearbeitet hat. Zu Hause war alles voll mit Fernmeldetechnik. Der Junge kannte sich aus, hatte sogar einen Funkschein gemacht. Und jetzt ging es dann erstmal zur Bundeswehr. Grundwehrdienst nach Holland. NATO-Austausch. Ausgerechnet weit weg von der Liebsten. Und sein Funkgerät durfte er im Ausland auch nicht benutzen. Rainer war im Studio, um die Geschichte zu erzählen. Meine Frage an ihn, wie war das, als 19-Jähriger da nach Holland in die Kaserne zu kommen?
Das war zunächst mal ein Kulturschock. Denn im Allgemeinen, im Leben, auf dem Gymnasium wird man vorbereitet. Du bist für dein Handeln verantwortlich. Du musst denken, bevor du redest. Du musst denken, bevor du handelst. Und plötzlich wurden diese Paradigmen umgedreht. Dann kam jemand, der stellte sich vor eine Kompanie und brüllte rechts um. Und dann hieß es nicht denken, sondern rechts um. Das ist natürlich schon mal mental nicht so ganz einfach.
Ja.
Das löst Frust aus.
Wie war denn das damals als Wehrpflichtiger? Wie oft konnte man denn nach Hause telefonieren?
Man konnte eigentlich unbegrenzt oft nach Hause telefonieren. Es gab auf diesem Legerplatz für 2000 Soldaten, gab es glaube ich 10 Telefonzellen. Und zu bestimmten Zeiten bildeten sich davor lange Schlangen und man musste natürlich holländische Münzen einwerfen. Das waren diese winzigen 25-Cent-Münzen und 0049 und die Telefonnummer wählen und dann möglichst mit der rechten Hand schnell genug die Quatjes, diese Münzen nachwerfen.
Also es war sehr teuer und als Wehrpflichtiger hatte man nicht viel Kohle.
Man hatte nicht viel Kohle, obwohl das war schon deutlich besser als in Deutschland, weil mit dem Auslandszuschlag kam man auf ungefähr 500 Gulden im Monat.
Nun bist du, sagen wir, ein bisschen kreativ geworden, was das Nachhause-Telefonieren angeht. Wie kam es dazu?
Ich habe natürlich das Weite gesucht, wo immer es ging. Am Feierabend hat mir das nicht so gelegen, mich dann mit 500 Leuten in eine, ja, wie soll man sagen, Cafeteria zu setzen, die natürlich genauso rechtwinklig organisiert war wie der ganze Laden da. Und ich bin dann öfters mal spazieren gegangen, habe mir dort speziell die Wälder angeguckt, hat mich natürlich interessiert. Und diese,
wolltest ja Förster werden?
Ja, die Ebene dort südlich von Eindhoven ist Sandboden und da wachsen Kiefern. Bodenwuchs gab es eigentlich kaum. Und ich bin dann rumgegangen, habe mir das einfach mal angeguckt. Dann sah ich in der Nähe der Kaserne einen Stahlgitterturm. Und ich habe mir das von Weitem angeguckt, dachte, ach ja, das ist so ein Feuerwachturm, von dem wusste ich. Ich fand an diesem Brandwachturm eine Telefonleitung. Und zwar so, wie ich sie in Deutschland nie gesehen hatte. Die war auf Porzellan, Isolatorenhütchen dorthin gespannt, in Greifhöhe. Und es war verzinkter, blanker Eisendraht. Ich hatte auch parallel zum Abitur meine Prüfung als Funkamateur abgelegt und ja, habe mich schon viele Jahre mit Technik beschäftigt. Und dann war irgendwie klar, hoppla, die kommunizieren hier über Telefon. Ich bin dann zu meinem Auto an die Werkzeugtasche, habe ein Messgerät rausgeholt, Messgerät drangehalten. Aha, ungefähr 60 Volt Schleifenspannung. Ich hatte aber kein Telefon dabei. Aber das war dann bei der nächsten Familienheimfahrt, war das Telefon im Kofferraum.
Und dann kann man tatsächlich einfach da hingehen auf so einen Turm und das Telefon da anschließen an den Draht?
Das ging ganz einfach. Ich musste nichts abschrauben, ich musste keinen Zaun überwinden. Diese Leitung hing einfach so verführerisch in Augenhöhe. Ich konnte eigentlich nicht anders. Das hat mir wahnsinnig in den Finger gejuckt. Und natürlich zu Hause waren immer Materialien da, also da war ein Telefonapparat, ein altes Telefon war kein Problem und auch zwei recht professionelle Abgreifkrammen von Hirschmann waren dann und eine Zwillingsglitze. Also innerhalb von 10 Minuten.
Das lag alles zu Hause rum?
Das war bei uns zu Hause Standardausrüstung und natürlich habe ich zu Hause nichts erzählt. Ich habe dann das Telefon einfach in eine Plastiktüte gesteckt und die Litze dazu und die Abgreifklemmen dazu und dann kam der spannende Moment, das in Holland am nächsten Werktag dort anzuklemmen.
So. Wen hast du als erstes angerufen?
Natürlich meine Freundin. Und wir haben ausgiebig telefoniert und es war ja auch wirklich...
Ich stelle mir das wunderbar romantisch vor. Mitten im Kiefernwald?
Ja.
Kostenlos, so viel man will.
Niemand tritt von einem Fuß auf den anderen vor der Telefonzelle und hört auch noch mit, was man sagt. Und es war ein romantischer Abend und die Grillen haben gezirpt und die Kaninchen sind da rumgelaufen. Wir haben erstmal telefoniert.
So, es ist wahrscheinlich nicht bei diesem einen Abend geblieben. Es ging dann weiter.
Nee, das haben wir dann öfters gemacht und irgendwann habe ich das natürlich auch erzählt und dann war ein Kamerad, der sagte, ach, lass mich doch mal mitkommen, ich würde auch mal gerne telefonieren. Und ja, an dem Abend lief es dann etwas anders.
Was war anders?
Wir gingen dahin und ich hatte dieses Bild im Kopf von den Naturgeräuschen schon dort. Also dieses
Du hast sie gerade gesagt, Laubrascheln, weil Hasen weglaufen.
Es gab ganz viele Kaninchen in dieser Gegend. Und die Grillen zirpten auch und an diesem Abend war es unglaublich still. Ich dachte, was ist hier los? Diese typischen Waldgeräusche sind gar nicht da. Aber macht nichts, komm, jetzt gehen wir erstmal telefonieren.
So, du hast es ignoriert, hast telefoniert, was ist passiert?
Ich habe das Telefon wieder abgeklemmt und wir drehen uns um und dann gehen plötzlich Scheinwerfer an. Die standen in dem Maisfeld nebenan und ich sah Polizisten, konnte zunächst nicht sagen, wie viele. Ich sah auch Maschinenpistolen und habe dann erstmal ganz langsam die Plastiktüte mit dem Telefon auf den Boden gestellt und die Hände gehoben. Und dann ging ein wildes Geruf los und ja, ich habe zunächst gar nicht begriffen, was da los ist. Der Kamerad sagte, oh Rainer, wir kommen in den Knast. Ich sagte, nee, also irgendwie muss ein Irrtum sein. Ja, und dann kamen so 6 bis 8 Leute auf uns zu, schwer bewaffnet und haben gefragt, was wir da machen. Und das half natürlich überhaupt nichts zu leugnen. Die mussten das gesehen haben und das Corpus Delicti war ja auch in der Plastiktüte auf dem Boden. Das haben wir dann auch gleich zugegeben. Dann wurden wir noch nach den Personalien gefragt und ja zum Wagen geleitet. Und beim Gehen ist uns aufgefallen, da waren immer, das wimmelte regelrecht von Reichspolizei dort. Die waren irgendwie noch verborgen da im Maisfeld oder in der Tickung drin gewesen.
Die haben euch auch dann richtig mitgenommen, ja?
Die haben uns auf die nächste Polizeistation mitgenommen. Der Kamerad, der durfte dann ziemlich schnell gehen, weil ich habe natürlich gesagt, nee, also ich war das alles und das ist mein Telefon und er hat dann nur mal hospitieren dürfen. Ja, und dann wurden wir da festgehalten und erst, ja, beim Militär gibt es sowas, das nennt sich Zapfenstreich. Also um 22 Uhr muss jeder im Bett liegen und das hat also bei weitem nicht geklappt. Wir kamen dann spät in der Nacht oder kam ich dann zurück zur Kaserne und musste mich dann natürlich auch in der Kaserne bei den Wachhabenden zurückmelden und sagen, hört mal, ich war da gehindert, Polizei und so weiter.
Also der Ärger, den du dann noch bekommen hast, der ging erst los, als du wieder bei der Bundeswehr warst.
Richtig, weil bei der Bundeswehr hat man natürlich einfach gesponnen. Man muss auch den Zeitgeist, es wurde eben gesagt, jeder hat vermutet, irgendwas Terroristisches, Spionagemäßiges würde da abgehen. Ja, und dann bekam ich dann öfters mal Besuch von Herren in Zivil, die sich als Mitarbeiter des MAD auswiesen.
Militärischer Abschirmdienst der Bundeswehr, das ist sozusagen der Geheimdienst der Bundeswehr.
Richtig, es ist einer der Geheimdienste, die geheim in der Bundesrepublik nebeneinander hergeheimen.
Was haben diese geheimen Leute in Zivil von dir wissen wollen? Was war denn der Vorwurf? Haben die das konkret gesagt?
Ja, das ist eine gute Frage. Was war der konkrete Vorwurf? Die wollten eigentlich von mir wissen, kurz gefasst, was hast du getan?
Ja, aber das hast du ja erzählt.
Ich habe das ja erzählt, aber das hat denen nicht gereicht. Die haben immer mehr spekuliert. Ich hätte noch mehr Leitungen angezapft. Ich hätte Leute mitgehört. Ich würde östliche Geheimdienste informieren. Die haben mich auch gefragt,
warum. Halleluja, Rainer, ganz kurz. Ich stelle mir gerade vor, da sitzt so ein 19-jähriger Junge, der nicht mal richtig Bartwuchs hat, ja, und ist gerade von ganz vielen Polizisten hops genommen worden und wird nachher von Leuten vom Geheimdienst mit solchen Vorwürfen konfrontiert. Was ging da in dir ab?
Der Blutdruck ging mächtig in die Höhe, weil ich sah mich natürlich völlig haltlosen Beschuldigungen ausgesetzt und dachte immer, Deutschland, Rechtsstaat, alles okay. Und habe dann erstmal gemerkt, wie belastend es sein kann, wenn man mit solchen Anschuldigungen konfrontiert wird. Dann hat auch irgendwann meine Gesundheit verrückt gespielt und ein Kreislauf war im Keller und der Rainer lag dann auf der Krankenstation mal ein paar Tage lang. Ja, und die kamen immer wieder. Und irgendwann sagte ich, oh Leute, wisst ihr was, wenn ich das hätte tun wollen, was ihr mir hier vorwirft, dann hätte ich das mit Sicherheit nicht so gemacht mit dem Inhalt dieser Plastiktüte. Dann hatten die gefragt, ja, wie hätten sie es denn gemacht? Dann sage ich, ja, also wenn man eine analoge Leitung abgreift, ist es ganz wichtig, dass man das zunächst mal ganz hochohmig macht, dass der Schleifenwiderstand da nicht sich ändert. Das kriegt man doch sonst raus und das knackt doch dann.
Oh Gott, ich kann mir das Kopfkino der MAD-Beamten sehr gut vorstellen, das jetzt abgegangen ist.
Ja, dann war natürlich auch meine Ausrüstung, die war schon etwas professioneller, weil wer hatte ein Messgerät, ein Analogmessgerät der 240 D-Mark-Klasse im Kofferraum? Und ja, das war einfach ein Weihnachtsgeschenk und ich dachte, dass sowas kann man immer brauchen, wenn man mal was reparieren will. Das habe ich ja dann auch oft gemacht, so für Bekannte und Kollegen. Ja, und dann haben die sich ihren Reim draus gemacht, dass hier was abgeht.
Also das heißt, du hast es schlimmer gemacht.
Ja, das war mein Fehler. Ich hätte eigentlich die maximale Dummheit vortäuschen sollen und dann wäre ich schneller dadurch gewesen.
So, es war anstrengend für dich, du bist sogar krank drüber geworden, also wirklich, jetzt im Nachhinein kann man da natürlich drüber lachen, aber dramatische Situation. Wie hat sich das Ganze aufgelöst?
Im Sommer 1980 bekam ich ein Schreiben der Staatsanwaltschaft, dass ein Verfahren gegen mich eröffnet worden war wegen eines Vergehens der Leistungserschleichung.
Weil du keine Telefongebühren gezahlt hast für die Telefonate.
Leistungserschleichung gehört zu den Betrugsdelikten und das ist wie Schwarzfahren. Also
man nimmt
sich eine Leistung und zahlt nicht dafür. Das hat dann die Staatsanwaltschaft beschäftigt und ich musste mir natürlich einen Anwalt nehmen. Ja, und dann wurde die Sache schließlich niedergeschlagen gegen eine Geldbuße von 150 D-Mark.
Exklusive Telefongespräche bei der Bundeswehr. D-Radio-Wissenhörer Rainer Maria Kreten hat uns seine Geschichte erzählt. Danke dafür. Ich habe doch gar nichts angestellt, heißt die 100 heute. Der Mann, um den es jetzt geht, naja, also man muss es so sagen, er hat was angestellt, aber so ein bisschen aus Versehen. Na klar, dass es Ärger gibt, wenn man Wetterballons an seinen Gartenstuhl hängt und damit durch die Gegend fliegt, könnte einem klar sein. Aber Larry Walters hat es gemacht, weil es eben ging. Und Mit der Aktion als Lord Chair Larry ist er berühmt geworden. Er hat richtige Fans, Anna Kohn und Markus Dichmann zum Beispiel aus der D-Radio Wissen Redaktion. Und die beiden machen jetzt eine kleine Zeitreise mit uns. 20 Jahre zurück zum 2. Juli 1982, mitten in den Himmel über Los Angeles.
Über dem Anflugkorridor des Flughafens von Long Beach gondelt ein kleines Objekt. So etwa auf 16.000 Fuß Höhe, also etwa in 5 Kilometern Höhe. Und ein Pilot von der Fluglinie TWA, der sitzt in seinem Cockpit und entdeckt das Objekt. Und ein anderer Pilot von Delta Airlines auch. Und die beiden denken sich, what the fuck ist das? Und einer der beiden fragt beim Tower nach, ob vielleicht gerade jemand Fallschirm springt?
Ja, sicher. Fallschirm springen überm Flughafen.
Die wissen einfach nicht, was los ist. Und der Tower weiß auch nichts davon. Der sagt, keine Fallschirmsprünge, wir wissen nichts. Und die beiden Piloten fliegen dann einfach weiter und wundern sich. Und wir zoomen mal ganz nah an das Objekt heran, das die beiden Piloten gesehen haben. Es ist ein Typ im Gartenstuhl.
Ein fliegender Gartenstuhl.
Genau, an dem Stuhl sind nämlich 45 Wetterballons festgebunden und damit schaukelt der Mann über den Himmel.
Ich wiederhole das nochmal ganz kurz, ne? Ein fliegender Gartenstuhl.
Und in diesem fliegenden Gartenstuhl sitzt Larry Waters und dem ist eiskalt und er hat einen Sonnenbrand und sein kleiner Ausflug ist gewaltig schiefgelaufen. Larry Waters hatte ein prägendes Erlebnis, als er 13 war. Dieses prägende Erlebnis fand in einem Geschäft für Militärausrüstung statt. Die gibt's bei uns in Deutschland eher selten, aber in den USA öfter. Und im Angebot haben die so Sachen wie Taschenmesser, Faltlampen, Tarnnetze, Astronautennahrung wahrscheinlich, Pickelhauben.
Quatsch, Anna, Pickelhauben, Astronautennahrung gibt's da nicht.
Okay, haben die vielleicht nicht, aber die haben Ballons, Wetterballons.
Das stimmt.
Und als Larry Waters mit 13 in so einem Laden steht, da schaut er hoch an die Decke und er sieht die Wetterballons da oben schweben.
Ein Wetterballon ist ein Ballon, der in der Meteorologie zum Transport von Messgeräten und dabei speziell von Radiosonden verwendet wird. Der Wetterballon kann eine Höhe von 20 bis 30 Kilometern erreichen, bevor er platzt und die Sonde mit einem Fallschirm zum Boden zurückkehrt.
Das steht bei Wikipedia zu Wetterballons. Larry Waters hat später in Interviews erzählt, dass er in diesem Moment in dem Laden für Militärausstattung seinen Traum vor sich gesehen hat. Er will fliegen mit den Wetterballons.
Ja, aber Anna, macht er doch dann später auch. Ich meine, der Gartenstuhl fliegt ja dann mit Ballons dran geklebt. Also sein Traum erfüllt sich Larry doch.
Das stimmt, aber erstmal klappt das alles nicht so, wie er das will. Er versucht nämlich bei der Air Force anzuheuern und da zu fliegen.
Und das klappt nicht, oder wie? Das wäre ja regelrecht tragisch, wenn es da nicht geklappt hätte.
Das funktioniert leider nicht so richtig, weil seine Augen zu schlecht sind. Er darf einfach nicht fliegen. Das ist ein bisschen dumm gelaufen für Larry, aber er gibt nicht auf. Und so ziemlich genau 20 Jahre, nachdem Larry diese Wetterballons zum ersten Mal gesehen hat, setzt er dann auch wirklich den ursprünglichen Plan in die Tat um. Larry ist da so 33, lebt in North Hollywood und er arbeitet unter anderem als Fahrer für eine Filmproduktionsfirma. Und am 2. Juli 1982, da trifft er sich mit einem Kumpel und Carol von Dusen in deren Hinterhof.
Ah, von Carol von Dusen habe ich schon mal gehört. Das ist ja zu dem Zeitpunkt Larrys Freundin.
Genau, das ist seine Freundin. Mhm,
die haben zusammen auch ziemlich viel Geld in diese Aktion gesteckt, zwischen 3.000 und 4.000 $.
Genau, und Carol wird auch diejenige sein, die seine Bodencrew ist, die Larrys Bodencrew ist und die wird durch ein kleines Funkgerät mit ihm Kontakt halten. Also, Larry hat diese 45 Wetterballons gekauft. Der Firma hat er übrigens erzählt, die sind für eine Fernsehwerbung. Ich meine, er hat ja auch diesen Job, ne?
Mhm,
und neben diesen 45 Wetterballons stehen dann noch in Carols Hinterhof Heliumflaschen, ein Fallschirm, eine Luftpistole und ein stabiler Gartenstuhl aus Aluminium.
Also alles, was man braucht, um mit dem Stuhl zu fliegen.
Würdest du auch so machen?
Klar.
Also, Larry hat Folgendes vor. Er will sich in den Gartenstuhl setzen. Er will die Ballons an die Lehne binden und mit dem Gefährt dann so auf etwa 30 Meter Höhe aufsteigen, so ein bisschen über Los Angeles gondeln, dann Richtung Wüste fliegen, so ein paar Ballons abschießen und dann sanft wieder zu Boden sinken.
Ich weiß übrigens sogar, wie sein Stuhl heißt. Der gibt ihm nämlich sogar einen Namen, der Larry. Weißt du es auch?
Ich weiß auch, wie er heißt. Er heißt Inspiration One.
Ja, so hat Larry ihn getauft.
Oh, schön, ne? Inspiration One ist auch eine Inspiration. Also, die drei, die füllen die Ballons mit Helium. Sie befestigen sie an der Inspiration One und sie machen dann den schwebenden Gartenstuhl mit Leinen an der Heckklappe von einem Jeep fest. Larry, der klettert in den Stuhl. Neben sich hat er die Pistole, ein paar belegte Brote, ne? Er macht ja auch einen Ausflug, ein Funkgerät und ein paar Getränke. Es ist nicht ganz klar, was das war. Je nachdem, wem man glauben möchte, ist das entweder eine Flasche Bier oder eine Flasche Cola.
Bier.
Vielleicht was Bier. Auf jeden Fall schnallt er sich im Gartenstuhl fest. Der hat den Fallschirm angezogen. Das sieht man auf einem alten Foto von seinem Flug. Aber der Fallschirm, der ist ja nur für den Notfall. Weil geplant ist ja, dass Larry gemütlich so ein wenig aufsteigt, dann eine Weile friedlich in der Luft herumschwebt, die Aussicht genießt.
Währenddessen ein Bier schlürft.
Vielleicht ein Bier oder eine Cola trinkt und dann langsam wieder herabsinkt. Und los geht's dann auch. So, Carol und der Kumpel schneiden die Leinen durch. Und Larry schießt in den Himmel. wie in so einem Aufzug rast er 300 Meter pro Minute in die Höhe, weiter, 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 bis auf fast 2 Kilometer Höhe. Und man kriegt den Eindruck von diesen wahnsinnigen ersten Minuten in der Luft, wenn man sich die Audiodatei von dem Funkverkehr zwischen Larry und Carol anhört.
Da gibt es Audiodateien von?
Es gibt eine Audiodatei davon, wie Larry mit Carol auf dem Boden gesprochen hat. Mark Barry aus den USA, der hat auf seiner Homepage ganz viele Infos über Larry gesammelt und von ihm habe ich die Aufzeichnung.
Schmeiß an.
Ja, hier ein Ausschnitt.
Okay, evidently I lost my glasses.
Ich habe anscheinend meine Brille verloren.
Mark, Larry, come down, you gotta come down if you can.
Du musst runterkommen, wenn du nicht sehen kannst. Du musst runterkommen.
Ich habe meine andere Brille, ich kann perfekt sehen. Mach dir keine Sorgen, alles ist wirklich okay. Aber sag bitte den Behörden Bescheid.
Everything's A-okay, notify all the proper authorities, etc.
Und wenn man sich heute die Gespräche zwischen Larry und seiner Bodencrew anhört, dann fällt einfach auf, wie ruhig Larry die ganze Zeit ist. Das ist unglaublich. Also dieser Typ, der gerade völlig ohne Kontrolle in den Himmel geschossen ist.
Nur ja? Mit einer Flasche Bier in der Hand.
Und einem Fallschirm um, aber das ist auch alles. Und er schwebt an diesen Ballons in den Himmel. Er schwebt nicht, er schießt da oben hin. Und er scheint einfach die Nerven zu behalten.
Lässig.
Er sagt so oft, dass er okay ist. Und er versucht auch noch Carol zu beruhigen. Weil, ich meine, Carol am Boden ist verständlicherweise ziemlich in Panik.
Larry, sag was.
Elevation 2500, everything's A-okay.
Alles ist okay.
Wow, ist die Frau aufgeregt.
Die ist total aufgeregt, die ist einfach außer sich vor Angst. Ich meine, ist auch verständlich. Ihr Freund ist gerade in den Himmel geschossen und dümpelt da irgendwo über den Wolken herum.
Hey, you're coming here.
Du wirst direkt über uns sein, in einer Minute oder so. Guck runter und schau mal, ob du uns siehst. Over.
Okay, ich halte nach euch Ausschau.
Oh, wir können schon deine Ballons sehen. Vielleicht, wenn du bist auf dem Weg in was Blaues. Kannst du uns jetzt sehen? Kannst du uns sehen? Over.
Carol, ich bin fast 6000 Fuß hoch. Ich kann nicht viel sehen, außer ziemlich vielen Häusern. Over.
6000 feet, over. I can't see much of anything except for a lot of houses. Over.
Larry dümpelt also weiter über Los Angeles hinweg, auf 6000 Fuß, also in rund 2 Kilometern Höhe. Wie gesagt, geplant waren 30 Meter. Und dazu kommt auch, dass Larry überhaupt nicht kontrollieren kann, in welche Richtung sein Gefährt fliegt. Auf der Höhe, auf der er sich jetzt befindet, ist der Wind wirklich eisig und die Sonne brennt auf Larry herab. Und der hat keinen Hut an und der trägt auch nur so eine dünne Jacke. Ihm muss ziemlich kalt gewesen sein. Und obwohl der sich so ruhig anhört, ich kann mir wirklich kaum vorstellen, dass er keine Angst gehabt hat da oben. Und immerhin traut er sich ja auch nicht, die Ballons abzuschießen, damit er wieder an Höhe verliert.
Hättest du Angst gehabt?
Ich hätte auf jeden Fall so Panik gehabt.
Hey, everybody get here,
du musst runterkommen, jetzt! Schneid deine, komm jetzt runter! Kannst du bitte sofort runterkommen?
Das wäre zu unsicher, da sind Häuser. Das wäre nicht sicher. Wenn ich über sicherem Gebiet bin, ja.
If I get to a safe terrain, yes.
Larry steigt auf jeden Fall immer weiter auf und schließlich ist er in fast 5 Kilometern Höhe. Der Mann wird getragen von 45 Wetterballons. Ne? Wir führen uns das nochmal kurz vor Augen. In einem Stuhl, der sonst auf irgendeiner Veranda gestanden hätte. Und mit diesem Gefährt schwebt er weiter unkontrolliert über Los Angeles hinweg. Und Carol unten auf dem Boden, die hat langsam ziemlich große Angst, dass Larry auf den Ozean zusteuern konnte.
Du steuerst auf den Ozean zu. Das willst du auf jeden Fall vermeiden. Du musst jetzt bald runterkommen.
Hör mir zu, ich bin gerade über dem Nebel.
Du musst runterkommen.
Mach dir keine Sorgen, ich werde schon landen.
I'll land, don't worry.
Ja, aber Larry landet noch eine Weile nicht. Er hat zwar Glück und gondelt irgendwann in seinem Gartenstuhl nicht weiter auf den Ozean zu. Dafür schwebt er in die Einflugschneise des Flughafens.
It appears I'm right over at Long Beach Airport.
So, und jetzt sind wir nämlich wieder am Anfang, als ihn die zwei Piloten entdecken, die sich fragen, ob das jetzt gerade ein Fallschirmspringer ist über dem Flughafen.
Der Tower muss ziemlich in Alarmbereitschaft versetzt worden sein, als so ein Irgendwas in der Einflugschneise rumgeeiert ist. Und Larry hat auch so eine Ahnung, dass er langsam wirklich Probleme bekommt. Er will sich nämlich dann beim Tower melden und wählt über sein Funkgerät Kanal 9 an, den Kanal für Notfälle. React, das ist so eine Bürgerinitiative, die den Notfallkanal überwacht, die fangen seinen Funkspruch auf. Und der Mann von React versucht, Larry zu helfen.
Was sollen wir den Behörden sagen? Also, wo sind sie und was ist ihr Problem? Also, die Schwierigkeit ist, das hier ist ein unautorisierter Ballonflug und ich weiß, dass ich im Bundesluftraum bin, aber ich bin sicher, dass meine Bodencrew schon die zuständige Behörde informiert hat, aber ruft meine Crew doch mal an und sagt denen, dass ich okay bin.
Der Mann von React hält weiter Kontakt zu Larry in der Luft.
Aber der, so ganz tiefenentspannt, schwebt jetzt langsam wieder weg vom Flughafen und lässt also einen sehr verwirrten Tower und zwei perplexe Piloten zurück.
Ja, perplex ist vielleicht ein gutes Wort dafür.
Ja.
Und man weiß nicht so genau, wer von React das war, mit dem Larry da in diesen Stunden gesprochen hat, während er durch die Luft geschaukelt ist. Der Mann brauchte aber jedenfalls noch einige Infos von Larry, bevor er die Geschichte so richtig begreifen konnte.
Welche Farbe hat der Ballon? Die Ballons sind beige. Ich bin in einem hellblauen Himmel, also müssten sie eigentlich gut sichtbar sein. Over. Größe? Größe etwa 7 Fuß im Durchmesser, also jeder einzelne. Und ich habe etwa 35 übrig. Over. Wollen Sie damit sagen, Sie haben ein Bündel von 35 Ballons dabei? Das sind 35 Wetterballons, nicht ein einzelner Ballon. Es sind 35 Wetterballons. Roger, bleiben Sie auf diesem Kanal. Alles klar.
Standing by.
Als Larry dann etwa 45 Minuten in der Luft ist, wird ihm auch langsam klar, dass es so nicht weitergehen kann. Er fasst sich ein Herz und schießt einige der Ballons ab. Aber er ist auch ganz schön nervös, ne? Kann man ja auch verstehen. Oder vielleicht ist ihm auch nur kalt und er zittert. Jedenfalls fällt ihm aus Versehen die Luftpistole über den Rand des Gartenstuhls.
Klassiker.
Klassiker. Düdüm. Naja, okay, alles in Ordnung. Die Geschichte geht gut aus, aber noch nicht jetzt. Larry nähert sich also langsam dem Boden.
Ich komme langsam runter. Wenn ich irgendwo eine gute Stelle zum Landen sehe, werde ich den Stuhl auf den Boden bringen.
Und als Larry langsam immer weiter Richtung Boden schwebt, passiert das nächste Unglück. Die Leinen seiner Ballons verheddern sich nämlich in einer Stromleitung und der Gartenstuhl steckt mitten über einem Wohngebiet in der Luft fest.
Ich bin übrigens deshalb auch so ein großer Fan, weil Larry, weil sogar bei der Nummer passiert ihm wieder nichts.
Genau, Larry hat einfach Schwein. Die Leinen von seinen Ballons sind nämlich aus Nylon und deshalb passiert ihm auch nichts. Dafür geht in einem Teil von Los Angeles das Licht aus. 20 Minuten dauert der Stromausfall. Das reicht aber, damit Larry sich sicher zu Boden hangeln kann, so zwischen Mehrfamilienhäusern und Hinterhöfen, nichts mit freiem Feld oder so. Nach etwa 2 Stunden Fahrt und rund 20 Kilometern Strecke ist er wieder auf der Erde. Die Inspiration One hat ihren Jungfernflug beendet.
Du hast für mich aber schon ein bisschen gespoilert, Anna, weil ich weiß, das Ganze jetzt hier an der Stelle nimmt nicht so ein Happy End. Da wartet die Polizei auf Larry Waters.
Ja, und bevor er abgeführt wird, soll ihn noch ein Reporter gefragt haben, warum er diesen irren Flug eigentlich unternommen hat. Und Larry soll gesagt haben, well, a man can't just sit around. Ein Mann kann ja nicht nur herumsitzen. Und das passt auch dazu, dass er selbst während dieses absurden Flugs immer noch eine Art Stolz empfunden hat. Wie zum Beispiel, als er dem Mann von React aus der Luft gesagt hat,
das hat vorher noch niemand gemacht.
Naja, auf jeden Fall kriegt er eine saftige Strafe aufgebrummt.
Mhm. Zu 4.000 US-Dollar Strafe wird Larry Waters dann verdonnert. Unter anderem, weil er ein Fluggerät, also seinen Stuhl, ohne Flugzulassung geführt hat. Wobei ich mich frage, ob es überhaupt Flugzulassungen für Stühle gibt.
Genau, das ist eine richtig gute Frage. Und die fragt sich das Gericht auch. Und es spricht ihn von dem Vorwurf frei, ein Fluggefährt ohne Zulassung geflogen zu haben.
Aha.
Weil man nämlich für einen Verandastuhl keine Zulassung benötigt.
Zack.
Und deshalb muss Larry auch nur 1.500 Dollar Strafe zahlen.
Ich finde, Ende gut, alles gut wäre jetzt schön. Sind wir so
ja,
weit?
Ja, aber leider sind wir nicht so weit und leider endet Larrys Geschichte auch nicht wirklich so. Dem hat sein total verrückter Flug nämlich keine große Freude gebracht. Also erstmal zwar schon, er kündigt seinen Job als Fahrer und eine Zeit lang tourt er als so eine Art Motivationstrainer durch die Gegend. Also er tritt bei David Letterman in der Show auf, er macht Werbung für eine Uhr. Aber ziemlich schnell sagt er dann auch, dass er keinen Manager mehr haben will, dass er das jetzt alles selbst regelt. Er klingt ein bisschen so, als wäre er mit dem Hype um sich vielleicht auch einfach überfordert gewesen. Und er hat immer mal wieder davon gesprochen, seinen Flug zu wiederholen, aber das hat er nie umgesetzt.
Willst du mir sagen, dass Larry durch seinen Flug nicht glücklich geworden ist, dadurch, dass er sich seinen Traum eigentlich erfüllt hat?
Ja, nee, leider nicht. Also vielleicht für eine kurze Zeit, aber Larry ging es später wohl nicht mehr so gut in seinem Leben. Nach diesen ganzen Motivationstalks und Touren durch die Medien hat er dann später noch so ehrenamtlich für den Forest Service gearbeitet. Und fast genau 10 Jahre nach seinem Flug, also am 6. Oktober 1993, hat er sich an seinem Lieblingsplatz im Wald erschossen. Er hat sich umgebracht und einen Abschiedsbrief hat man nie gefunden.
Anna Kohn und Markus Dichmann haben uns die Geschichte von Launcher Larry erzählt. Die Radiowissen hier, die 100. Bei mir im Studio ist Wolfgang Schiller, Redakteur dieser Sendung. Wir reden ja über Polizei, die plötzlich auch in so ein Leben kommen kann. Hattest du irgendwelche Begegnungen mit der Polizei mal, unangenehmer Art oder so?
Naja, angenehm ist es selten, wenn man in Polizeikontrollen gerät. Es ist nie etwas gewesen. Also ich musste nur meine Papiere zeigen und so weiter. Und ist meistens nachts, man ist auf dem Weg nach Hause und will eigentlich jetzt nicht mehr aufgehalten werden. Aber ich bin da immer korrekt behandelt worden. Aber es gibt dann eben dann auch so Geschichten wie die von dem Nachbarsjungen bei meinen Eltern zu Hause in Bayern, der mal sehr unsanft von einem Polizisten in voller Fahrt vom Fahrrad heruntergeholt worden ist, weil er angeblich bei Rot über die Ampel gefahren sein soll, was sich nie bestätigt hat lassen. Und dann wollte der Polizist auch noch Schadensersatz von dem armen Kerl, weil er sich bei dem Einsatz verletzt hat. Das wurde natürlich dann niedergeschlagen, aber das sind auch so Geschichten, wo man denkt so, muss das sein eigentlich, ne? Was prägt dein Bild von der Polizei,
Paulus? Also bei mir war das immer so, ich habe Polizei als Freund und Helfer wahrgenommen, eigentlich mein gesamtes Leben lang. Und so ein bisschen Wendepunkt war tatsächlich auch bei mir eine Demo-Erfahrung, und zwar Heiligendamm, G8-Gipfel. Da gab es dann in Rostock so diese große Auftaktkundgebung der Globalisierungskritiker, und da war ich. Und da ist ja die Hölle losgebrochen. Da waren Hubschrauber, die dann, Wir sind Helden, haben auf der Riesenbühne gespielt. Da waren Hubschrauber, die drüber geschwebt sind, Polizeihubschrauber. Du hast nichts mehr gehört. Auf einmal war da hinten Tränengas. Und ich habe auch gesehen, dass es dann aggressiv werden kann. Und das, was Niall in seinem Stück auch beschrieben hat, diese Uniform und dieses Heftige, das hat mir auch Angst gemacht. Und seitdem bin ich da so ein bisschen anders unterwegs.
Ja. Also schon ein bisschen auch Angst.
Auch so. Ein bisschen Angst. Und, ja, ne? Und die kennt man ja wirklich, wenn man Polizei begegnet. Mhm. Ne?
Ist so dieses Gefühl, da in so einen Apparat reinzukommen, wo man nicht mehr richtig weiß, genau. Dem ist ein bisschen ausgeliefert. Ne?
Stell also, dir vor, hast nichts gemacht, aber wirst wirklich hops genommen auf so einer Demo und sitzt dann da. Horror.
Genau, und hast wenig Möglichkeiten, dich erstmal da zur Wehr zu setzen und hoffst, dass dann alles korrekt abläuft.
Mhm. Und dann ist ja auch dieses Gefühl, dass man immer hat, wenn man Polizisten begegnet, dass man so denkt, ich hab doch gar nichts gemacht. Ne? Das haben wir ja auch besprochen. Und ich kenne das so aus dem Zug zum Beispiel, wenn da die Bundespolizei durchläuft im ICE und du denkst, jetzt fragen die mich, ne? Obwohl du ja gar nichts gemacht hast. Und dann denkt man sich ja auch manchmal, wie ist das denn eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel schwarz wäre? Ne? Ja. Und die Leute, die kriegen das ja wirklich super, super oft ab.
Die werden sehr viel häufiger kontrolliert als wir beide. Wir sind ja auch Deutsche. Aber die erleben das dann sehr viel häufiger. Zum Beispiel einer, der neulich im Zug von München nach Hamburg unterwegs war, der hat dieses Erlebnis der Boulevardzeitung TZ erzählt. Simon Pierce heißt, er ist Comedian aus München, 34. Aber diesmal, da war die Sache ein bisschen anders in seinem Zug. Da waren wieder zwei Polizisten unterwegs, wollten den Personalausweis sehen von ihm, behaupteten, das sei eine Stichprobe. Ne? Und ein Geschäftsmann hinter ihm hat sich dann eingemischt und hat gesagt, ich will auch, dass sie meinen Ausweis kontrollieren. Und dann hat sich eine weitere Reisende eingemischt und hat gesagt, bitte, hier ist mein Ausweis. Und die Polizisten haben sich dann verzogen ins Bordbistro und haben dann aufgehört, ihn zu, oder die Fahrgäste, die vielleicht ein bisschen sonderbar aussehen, da zu kontrollieren.
Das ist eine sozusagen eine positive Geschichte. Jetzt muss man sagen, aber die Polizei kriegt es eben auch oft ab. Ja. Ne? Und es ist ja auch manchmal ist es gut, dass sie so gefährlich aussehen. Wenn wir uns jetzt an die Rechten in Heidenau erinnern zum Beispiel, dieses Video von der schreienden Demonstrantin, die Merkel beschimpft, ganz wüst. Und wenn man sich jetzt vorstellt, diese Damen und Herren von der Polizei, die müssen die ganze Zeit da stehen und müssen das ertragen, dass da jemand so ausrastet.
Und dürfen nicht reagieren, dürfen nicht überreagieren, müssen immer sich im Rahmen des Gesetzes halten, versteht man auch, dass es schwer ist und dass es manchmal eben nicht gelingt. Was man sich oft wünschen würde von der Polizei, wäre dann auch mal so einen Fehler zuzugeben, wenn es mal wirklich passiert. Genau. Und dann zu sagen, okay, wir sind auch nur Menschen. Und oft gelingt es und manchmal gelingt es nicht.
D-Radio Wissen 100.
D-Radio Wissen hier, die 100. Es ist Juli 1977. Die Republik sucht fieberhaft nach den RAF-Terroristen. Es ist das Thema, die jüngste Anschlagsserie. Die Mitarbeiter der Sparkassenfiliale in Angelmodde denken aber eher an was anderes. Sie bringen ihre Arbeit zu Ende, denn gleich ist Feierabend. Und auf den kann man sich freuen, an so einem schönen, lauen Sommerabend. Und vielleicht, weil man schon gedanklich im Feierabend ist, passiert so ein kleines Versehen. Und im Jahr 1977, da können kleine Versehen Folgen haben, die man nicht mehr vergisst. Vera Pache über einen Bankvorfall.
Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Es war ein Sommertag und abends war Sonne noch. Die fiel dann erst spät nachmittags so ein bisschen durchs Fenster in den Besucherraum der Sparkasse und blendete auch ein bisschen. Sonst wäre mir vielleicht auch das aufgefallen, dass die Blechdose versehentlich dort oben stehen geblieben ist.
Das ist Rudi Pache, ehemaliger Mitarbeiter der Sparkasse in Münster, mein Vater. Der Tag, von dem er erzählt, ist der 13. Juli 1977. Ein Tag, den er bis heute nicht vergessen hat. Rudi Pache ist damals Anfang 30, hat volles braunes Haar, etwas längere Koteletten, wie man das halt so hatte in den 70er Jahren. Er ist Bankkaufmann, Angestellter bei der Stadtsparkasse Münster und stellvertretender Leiter in der Filiale Angelmodde Heidestraße. Die Filiale schließt an diesem Tag um 16.30 Uhr, aber auf den letzten Drücker kommt noch ein Kunde und bringt eine größere Menge Bargeld auf die Bank.
Insbesondere an den Tankstellen, Autobahnen, Raststätten. Dort wurde vornehmlich nur mit Bargeld bezahlt. Und die wiederum mussten auch ständig wieder von uns gezählt und den Konten gut geschrieben werden. Bei Geschäften insgesamt. Es gab noch keine anderen Zahlungsverkehrsmittel.
Klar gab es vielleicht noch Schecks, aber Kreditkarten und EC-Karten gab es damals noch nicht. Die Filiale Angelmodde schließt also nach diesem letzten Kunden und alle Mitarbeiter freuen sich auf den Feierabend. Die beiden Kassiererinnen wollen zusammen mit ihren Ehemännern essen gehen. Ein anderer Mitarbeiter geht kegeln. Und um 17 Uhr verriegelt Rudi Pache den Tresorraum, verschließt den Schlüsselschrank und die Eingangstür. Ich nehme an, er fährt dann nach Hause zu meiner Mutter. Sie essen zu Abend und drehen vielleicht noch eine Runde um den Aasee an diesem schönen Sommerabend. Genau, weiß das keiner mehr. Das, woran sich alle erinnern, passiert erst spät in der Nacht.
Wir waren jung verheiratet und schliefen und dann ging auf einmal unsere Schelle. Wir wohnten im vierten Stock mitten in Münster und ja, da mussten wir immer über die Balustrade an der Treppe gucken, wer kommt denn da von unten, weil Gegensprechanlage gab es natürlich nicht zu der Zeit. Telefon hatten wir auch nicht, Handy gab es ja eh nicht. Ja, und dann kam da jemand die Treppe rauf.
Das ist Karin Pache, meine Mutter. Es ist mitten in der Nacht. Ungefähr 2.30 Uhr, als ein Kollege meines Vaters eilig die Treppe hochkommt in den vierten Stock. Er erklärt meinem Vater, dass etwas in der Sparkasse nicht in Ordnung sei. Er sagt, er solle sich anziehen und mitkommen. Er selber warte unten auf der Straße.
Es klingelte anschließend nochmal, was mich ein bisschen stutzig machte. Und im Laufschritt kamen zwei Polizisten mit Stiefeln die Treppe raufgerannt. Und als ich die Tür öffnete, sah ich dann, wie sie mit zwei Maschinenpistolen im Anschlag vor mir standen und fragten, ob ich Opfer eines Erpressungsversuchs sei.
Man muss sich das mal vorstellen. Mitten in der Nacht. Mein Vater noch im Halbschlaf völlig verdattert und dann so etwas. In seiner Erinnerung sind das definitiv keine normalen Streifenpolizisten, die da vor ihm stehen.
Und ich lag noch im Bett und habe dann immer gelauscht, was denn da passiert. Ja, und da haben die Polizisten ihn gebeten, er musste er sich ja anziehen. Und dann kam er ins Schlafzimmer und sagte, du, irgendwas ist passiert in der Sparkasse, ich muss da mal schnell mit.
Und dann war er auch schon auf dem Weg nach unten, erinnert sich meine Mutter.
Und ich war dann halt oben in der Wohnung und habe mich natürlich ziemlich erschrocken. Bin dann zum Fenster gegangen und wollte mal gucken, ob ich dann irgendwas sehen kann. Aber aus dem Dachfenster konnte ich nicht direkt vor die Tür gucken, sondern auf die Straße. Und dann habe ich natürlich gesehen, dass da so einige Polizisten rumliefen.
Rudi Pache geht also die Treppen runter und öffnet die Haustür. Seine Erinnerungen an das, was sich dort auf der Straße abspielt, haben Filmqualität.
Als ich die Tür aufmachte, stand plötzlich der gesamte Vorplatz in grellem Licht, in hellem Scheinwerferlicht.
Und vor allem, außer Polizisten, stehen dort zwei Männer mit hochgehaltenen Händen. In der Erinnerung meines Vaters stehen sie mit erhobenen Händen links neben der Haustür.
Dass man die dort erstmal so festhielt, im Glauben, dass sie möglicherweise dann in diese Sache verstrickt seien.
Mein Vater kennt beide Männer.
Nachdem ich aber dann dem Polizeibediensteten, der mich dann in Empfang nahm, bestätigen konnte, dass das der Mann der Arbeitskollegin war und Herr dann und eben vorher schon geklingelt hatte, mein Arbeitskollege sei. Da konnten sie natürlich dann die Hände runternehmen und dann war die Sache schon mal erstmal entspannter. Ich wurde anschließend aufgefordert, dann im Fahrzeug Platz zu nehmen und ich hörte an den Gesprächen im Polizeifunk, dass also noch weitere Kräfte an diesem Abend wohl schon auf dem Weg zu unserer Filiale waren.
An dieser Stelle müssen wir noch einen kurzen Abstecher machen. Nur zur Erinnerung, wir sprechen hier vom Jahr 1977.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Urteile im Bader-Meinhof-Prozess, dem bisher größten Verfahren gegen Terroristen in der Bundesrepublik, sind heute verkündet worden. Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe wurden vom 2. Strafsenat des Stuttgarter Oberlandesgerichts zu lebenslänglicher Haft verurteilt.
Das war im Februar des Jahres. Im April sorgte diese Schlagzeile für Aufsehen.
Generalbundesanwalt Buback ist heute ermordet worden. Bei dem Anschlag in Karlsruhe wurde auch sein Fahrer getötet.
Die Rote Armee-Fraktion und die Angst vor dem Terror waren 1977 ständig präsent, auch wenn es gegen Ende des Jahres noch zunahm. Nicht umsonst spricht man in Geschichtsbüchern von diesem Jahr über den deutschen Herbst. Und auch bei Sparkassenmitarbeitern war das ein Thema.
Ich weiß zum Beispiel, in der Filiale, in der ich vorher tätig war, wurden aufgrund dieser vermehrten Überfälle die Sicherheitsmaßnahmen insofern verstärkt, als dass alle Kassen in dieser Größe mit verstärktem Glas versehen wurden, dass also nicht gleich jede Schusswaffe durch das Glas dringen konnte.
Fest steht, um das Leben im Untergrund zu finanzieren, um an Waffen und falsche Papiere zu kommen, hatten Mitglieder der Rote Armee-Fraktion wiederholt Banken überfallen. Fest steht aber auch, dass in diesem Fall weder die RAF etwas mit der ganzen Sache zu tun hatte, noch dass es sich um einen Erpressungsversuch handelte. Denn letztlich erwies sich die Geschichte als kompletter Fehlalarm. Warum es so weit kam, dass sogar die Polizei eingeschaltet wurde, das hat mit vielen kleinen Ausnahmesituationen an diesem Tag zu tun. Nachdem mein Vater die Sparkasse an diesem Nachmittag verlassen hat, kommt die Putzfrau und säubert die Kassenräume. Dabei fällt ihr Blick auf die Blechdose am Kassenschalter, in der noch eine große Menge an Geldbündeln liegt.
Punkt Nummer 1. Es sind Sommerferien.
Die Putzfrau ist nur eine Vertretung, die sich in dieser Filiale nicht so gut auskennt. Also versucht sie, den Leiter der Filiale anzurufen. Aber auch der ist im Urlaub und nicht zu erreichen. Das alles steht in einem schreibmaschinengetippten Bericht, den mein Vater 2 Tage später für die Verwaltung schreiben muss.
Da sie keinen Anschluss bekam, beendete sie ihre Arbeit und fuhr so dann nach Hause, ohne die Wertmittel angerührt zu haben. Zu Hause bekam sie jedoch Bedenken und informierte die Hauptstelle.
In der Hauptstelle der Sparkasse Münster versucht man daraufhin, Mitarbeiter der Filiale Angelmodde zu erreichen.
Punkt Nummer 2. 1977 ist Kommunikation noch eine andere Sache.
Von den 5 Mitarbeitern der Filiale ist also der Leiter im Urlaub. Die 2 Kassiererinnen sind verabredet und essen zusammen mit ihren Ehemännern im Restaurant. Mein Vater hat keinen Telefonanschluss und der 5. Mitarbeiter ist an diesem Abend kegeln. Es ist bereits nach Mitternacht, als die Kollegen aus der Hauptstelle endlich eine Kassiererin erreichen. Sie informiert ihre Kollegin und gemeinsam mit den Ehemännern versuchen sie, den Mitarbeiter zu erreichen, der auf der Kegelbahn war.
Dies gelang aber erst nach längerem Klingeln an seiner Wohnungstür.
Punkt Nummer 3. Um den Tresor in der Sparkasse aufzuschließen, benötigt man eine Zahlenkombination und einen Schlüssel.
Meine Aufgabe war es, die Zahlenkombination am Tresor einzugeben. Erst dann war die Möglichkeit gegeben, den Schlüssel für den Tresor einzulegen und dann den Tresor zu öffnen. Der war nur zu zweit zu öffnen.
Aber meine Eltern haben damals, wie gesagt, kein Telefon. Sie wohnen auch noch nicht lange in der gemeinsamen Wohnung und die Kollegen haben nicht einmal ihre Adresse. An dieser Stelle bringt der 3. Mitarbeiter Ernst Heidmann ins Spiel.
Heidmann.
Ernst arbeitet zwar in einer anderen Sparkassenfiliale, aber er hat ein Telefon.
Also er hat mich deswegen angerufen, er ist mein Kegelbruder und ich hatte ja gerade mit ihm noch Kegeln und er weiß, dass ich Rudi Bacher gut kenne.
Der Sparkassenmitarbeiter erklärt Ernst, dass sie dringend an den Tresor müssen.
Daraufhin habe ich ihm die Adressen mitgeteilt. Ja, und dann war das eigentlich für mich erledigt.
Aber dann war es aus irgendeinem Grund doch noch nicht erledigt, oder?
Nein. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wieso ruft der mich da, ich sag mal, Mitternacht an, so ungefähr. Und da habe ich Zweifel bekommen. Und da denke ich, das kann doch irgendwie nicht mit rechten Dingen zugehen. Und daraufhin habe ich die Polizei angerufen.
Und erinnerst du dich noch, was du der Polizei erzählt hast?
Ja, dass ich diesen merkwürdigen Anruf bekam. Und da habe ich mir gedacht, irgendwas kann da nicht richtig sein. Wenn einer nachts anruft und will die Adressen haben und Tresorschlüssel und irgendwie, das kam mir spanisch vor.
Man muss vielleicht 2 Punkte erwähnen. Natürlich wird auf einer Kegelbahn auch das eine oder andere Bier getrunken. Ob das vielleicht dazu geführt hat, dass der eine Kollege sich nicht ganz klar ausgedrückt hat, um was es geht,
oder ob Ernst das Ganze dadurch vielleicht auch etwas anders wahrgenommen hat. Fest steht, es ist mitten in der Nacht und alle werden irgendwie aus dem Schlaf gerissen. Und Ernst sagt auch, er habe damals nicht eine Sekunde an die RAF gedacht.
Also präsent war das schon, man macht sich da schon Gedanken drüber, aber in diesem Moment habe ich da nicht dran gedacht.
Ernst Heidmann kann jetzt weiter schlafen. Für ihn ist die Geschichte an diesem Abend erledigt. Aber natürlich hat er erfahren, wie es dann anschließend weiterging.
Ja, das habe ich natürlich. Das war natürlich dann, schöne Sache.
Jetzt ist also auch noch die Polizei informiert in diesem großen Durcheinander. Und es ist schon auch ein gewisser Zufall mit dem Spiel, dass die Polizei, die mittlerweile einen Erpressungsversuch vermutet, und die Kollegen, die mittlerweile die Adresse meines Vaters haben, alle gleichzeitig vor seinem Wohnhaus aufrauschen. Mitten in der Nacht. Wahrscheinlich genau in dem Moment, als der Kollege, der meinen Vater geweckt hat, wieder auf die Straße tritt. Die ganze Geschichte hat sich 1977 abgespielt. Das ist jetzt wirklich lange her. Mein Vater liebt es, Geschichten zu erzählen. Und wie man das von vielen guten Geschichten kennt, werden sie manchmal im Laufe der Zeit ein bisschen größer. Vielleicht sogar besser, aber nicht unbedingt richtiger. Dass die ganze Geschichte wirklich stattgefunden hat, das ist bestätigt. Es gibt verschiedene Personen, die sich daran erinnern und vor allem auch den sehr nüchternen Bericht, den mein Vater anschließend für seine Vorgesetzten schreiben musste. In dem Bericht ist die Szene vor seinem Haus nicht so spektakulär beschrieben. Dort heißt es lediglich:
Nachdem wir uns ausgewiesen hatten und den Herren den Vorfall geschildert hatten, fuhren wir gemeinsam zur Sparkasse. Dort wurde mir die Vollständigkeit des Wertgutes bestätigt und wir konnten sofort nach dem Öffnen des Tresorraumes das Geld verschließen.
Wie groß der Polizeieinsatz wirklich war und ob man damals tatsächlich gleich an die RAF gedacht hat, diese Fragen lassen sich heute leider nicht mehr beantworten. Weder die Sparkasse, noch die Polizei Münster, noch das BKA haben Informationen über diesen Vorfall aufbewahrt. Ich habe allerdings auch mit einer damaligen Kassiererin der Sparkasse gesprochen. Ein Interview ins Mikrofon wollte sie mir nicht geben. Sie betont, dass ihr die ganze Geschichte bis heute ein bisschen unangenehm ist. Sie sagt zwar auch, dass sie und ihr Mann sich noch immer an diese Geschichte erinnern und dass sie auch hin und wieder erzählt wird, wenn alte Kollegen sich treffen. Aber aus ihrer Perspektive klingt das Ganze ein bisschen weniger actionfilmmäßig. Sie spricht nur von einem Polizeifahrzeug und von weniger vor allem von normalen Streifenpolizisten. Aber auch das sind nur Erinnerungen.
Ein Bankvorfall, wie ein Versehen Terrorverdacht ausgelöst hat. Vera Pache hat uns die Geschichte erzählt.
Die Radio Wissen 100.
Ich habe doch nichts angestellt. Eine 100 mit Polizeigeschichten war das. Vielen Dank an Nail Al-Saidi, der beim G7-Gipfel war. Danke an Rainer Maria Kreten, der nur mit seiner Freundin sprechen wollte, aber dann in die Fänge des MAD geraten ist. Danke an Anna Kohn, die uns die Geschichte von Launcher Larry erzählt hat. Und Vera Pache mit der Story vom Bankvorfall. Danke auch an Susanne Sitzler online und Max Burbach in der Technik. Danke an Wolfgang Schiller, den Redakteur der Sendung. Inga Hinkamp macht gleich eine Stunde Liebe in der Radio Wissen, wobei sie redet drüber. Liebeskommunikation ist heute das Thema. Und die 100, die gibt es natürlich auch im Abo. Ne? Den 100-Podcast, bewegende Geschichten zum Mitnehmen und unterwegs genießen. Alle Infos auf deradiowissen.de. Euch noch ein zauberhaftes Wochenende und macht uns keinen Ärger. Ne? Immer schön sauber bleiben. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Die Radio Wissen 100.
Okay,
evidently
I lost my glasses.
Ich habe anscheinend meine Brille verloren.
Mom, come, come, daddy, come, daddy, you can't.
Du musst runterkommen, wenn du nicht sehen kannst. Du musst runterkommen.
Ich habe meine andere Brille, ich kann perfekt sehen. Mach dir keine Sorgen, alles ist wirklich okay.
Als wir das Stück über Larry aufgenommen haben, haben wir uns einfach so totgelacht, weil die beiden, die das Audio-File overgevoiced haben, also die deutsche Version eingesprochen haben, Julia Rosch und Dominik Schottner, das einfach so gut gemacht haben mit den Charakteren. Die eine war wirklich panisch vor Angst auf dem Boden und Dominik hat das so gut gesprochen, dass der Larry da oben in dem Stuhl sitzt und völlig ruhig ist. Und Larry ist mir einfach so ans Herz gewachsen während dieser Produktion auch nochmal. Dieser Mut und diese bekloppte Idee, die dieser Typ gehabt hat. Und ja, ich bin froh, dass ich seine Geschichte erzählen konnte.
Als ich die
Tür aufmachte, stand plötzlich der gesamte Vorplatz in grellem Licht, in hellem Scheinwerferlicht.
Ich finde das ja wahnsinnig spannend, was so Erinnerungen mit uns machen. Also an was wir uns erinnern, wie wir uns daran erinnern. Ich habe zum Beispiel mit meiner Mutter für dieses Stück geredet, das habt ihr auch gehört. Und daraufhin habe ich dann mit der Kassiererin geredet, die natürlich das ganze Ereignis sehr, sehr viel kleiner in Erinnerung hat als mein Vater beispielsweise. Damit habe ich meine Mutter dann nochmal konfrontiert und dann auf einmal bekam ich am nächsten Tag eine E-Mail von meiner Mutter, in der stand: Du Vera, ich habe die ganze Nacht so schlecht geschlafen und ich habe da noch so viel drüber nachgedacht. Und weißt du was, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher, ob ich wirklich Polizisten unten auf der Straße gesehen habe oder ob ich mir das alles nur einbilde, weil dein Vater so ein großartiger Geschichtenerzähler ist.
Bei den Protesten zum G7-Gipfel dabei gewesen zu sein in Garmisch-Partenkirchen, das war wie so eine Art Exkursion in Sachen Staatskundeunterricht. Also ich habe noch nie so viel Polizei gesehen in so viel verschiedenen Uniformen. Allein das war schon ja, eine unglaubliche Bereicherung, um mal zu verstehen, wie der ganze Sicherheitsapparat funktioniert in Deutschland. Und dazu musste ich eigentlich nur aus dem Fenster meines Gästezimmers gucken, denn an dem Samstag der Großdemo war meine Straße ja verwandelt in so eine Art Polizeiparkplatz. Und auch die Besitzerin der Gästepension hat dann auch ordentlich gestaunt, wer da plötzlich alles vor der Tür stand.
Ja, auf einmal hat es geklingelt und dann standen zwei Damen da, voll aufgebrezelt mit Uniform und was weiß ich. Und ja, ob sie die Toilette benutzen können. Ja, sag ich ja, ich kann es ja nicht verbieten. Ne? Dann auf einmal ging es weiter. Und dann plötzlich, ich habe gezählt bis 60 und danach kam er immer noch massig.
Die Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.